Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Bei uns im Studio ist jetzt ein Germanist, der es wie kein Zweiter in den letzten Jahrzehnten geschafft hat, diese Wissenschaft in eine breite Öffentlichkeit zu tragen, mit funkelnden Büchern, Biografien über Schiller und Kafka, einer desgleichen machtvollen, tausendseitigen Monographie über Sigmund Freud, um jetzt nur diese drei von über 20 Werken zu nennen. Ich persönlich habe mich immer gefragt, wie er das zeitlich überhaupt schafft, denn Peter André Alt war nicht nur Professor, sondern auch Präsident der Freien Universität Berlin sowie später der Hochschulrektorenkonferenz. Aktuell leitet er die private Wübben Wissenschaftsstiftung und hat anscheinend wieder nebenher das nächste große Buch geschrieben, massive 800 Seiten über die Kanzler und die Intellektuellen. Guten Morgen. Willkommen, Peter André Alt.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Es ist gute 6 Jahre her, da waren Sie, Herr Alt, bei uns zu Gast mit Ihrem Buch über Romananfänge und wir unterhielten uns über berühmte erste Sätze in der Weltliteratur, wie wichtig die seien, und beim ersten Satz nun im neuen Buch, im ersten Kapitel über Konrad Adenauer, da musste ich an dieses Gespräch denken. Der Satz lautet nämlich, er war sicherlich kein Homme de Lettres. Das ist gleich mal stark, kurz, prägnant, der Ton gesetzt, die Richtung angezeigt. Wie schnell hatten Sie diesen Satz?
Ich glaube, das ist wie bei allen ersten Sätzen, die halbwegs gelungen sind, und ich finde ihn eigentlich ganz gut, nicht der erste Satz in der Niederschrift gewesen, sondern der kommt später, wenn man das Ganze schon etwas stärker im Blick hat, in dem Fall Adenauer, genauer erfasst hat. Und dann kommt irgendwann der richtige Anfang, den man eigentlich erst setzen kann, wenn man das Ganze kennt.
Dieses Buch heißt es, untersucht die Beziehung zwischen Macht und Geist von 1949 bis heute. Heißt auch in einem Satz, das Programm. Sie unterscheiden hier 4 Gruppen von Intellektuellen. Zum einen die Professoren, also die Akademiker, die Menschen von der Universität, dann die Journalisten, Kommentatoren, die Künstler, die Schriftsteller und eine 4. Gruppe, und zwar die sozial freischwebende Intelligenz. Da kommt man nicht sofort drauf, wer sind die?
Das ist ein Begriff, der ja von Karl Mannheim stammt, über 100 Jahre alt ist und vielleicht heute nicht mehr so ganz leicht zu erklären ist. Das bezog sich damals auf Intellektuelle, die eine akademische Karriere geplant, aber nicht verwirklicht hatten und die von ihrem Rentenvermögen oder von Anlagen lebten und darum auch sozial ungebunden waren. Sie waren ökonomisch relativ unabhängig, sie hatten aber auch kein Amt, das sie in irgendeiner Weise verpflichtete, und deswegen konnten sie frei auf die Gesellschaft, auf die politische Entwicklung schauen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs gab es das kaum noch. In den 50er Jahren gab es aber einige Privatiers, die kein Amt hatten. Und daraus wurde dann im Grunde genommen eine Metapher, die die Unabhängigkeit der Intellektuellen insgesamt beschrieb. Also ich glaube, es ist mehr eine Beschreibung dieser Autonomie der Intellektuellen als wirklich eine soziale Statuszuordnung, bei der es sich hier, um die es sich hier handelt.
8 Kanzler und eine Kanzlerin haben Sie in Ihrem Buch. Aber werden Sie nicht alle schaffen. Aber beginnen wir doch beim ersten, Konrad Adenauer. Eben kein Homme de Lettres. Er hätte keinerlei Bezug zur Kultur gehabt, schreiben Sie. Wie hat sich das so geäußert?
Er hat schon Interesse gehabt an bildender Kunst, hat gesammelt, wesentlich religiöse Malerei, aber er hat auch Musik gehört, aber das war alles Kontemplation. Das war immer etwas, was zur Entspannung diente und niemals wirklich hineinragte in die Politik, die er fernhielt von allem, was zum akademischen, zum intellektuellen Diskurs gehörte. Und noch in seinen Memoiren, die ja zu lesen wahrlich kein Vergnügen ist, weil sie in einem trockenen Verlautbarungsstil gehalten sind, spiegelt sich diese Abstinenz gegenüber dem Geist geradezu exemplarisch wieder. Das war ein Geheimnis auch seines Erfolgs. Politik war etwas, was man machte, was man lösungsorientiert vorantrieb, mit Intrigenkunst, mit geschicktem Taktieren. Aber die Intellektuellen, die hatten da fern zu bleiben.
Jetzt überspringen wir 2 Kanzler, Erhard und Kiesinger, und kommen zu dem Kanzler, der eine wirklich große Zahl intellektuell-literarischer Persönlichkeiten zu seinen Anhängern zählen konnte, Willy Brandt. Was hat ihn denn so geistig anziehend gemacht?
Der Mann hatte ein außerordentliches Charisma und er vermittelte den Eindruck, dass er nicht mit fertigen, vorgefassten Meinungen sprach, sondern um seine Positionen ringen musste. Das spiegelte sich in seiner Rhetorik, das spiegelte sich aber auch in seinem Habitus. Der konnte da sitzen, schweigen, zuhören. Der musste nicht immer präsent sein durch den Gestus der Macht. Obwohl er sehr wohl machtorientiert war, hat er im Grunde genommen den Anschein des Bohemian vermittelt. Der stand spät auf, der verbrachte gern die Nächte bei Gespräch, Wein, Zigaretten. Das war einer, der das Leben liebte, der offener schien als alle anderen. Und dadurch wurde er zu einer Projektionsfigur für die Intellektuellen, zu einer Sehnsuchtsfigur für viele.
Den bedeutendsten und bekanntesten Unterstützer Willy Brandts, den sieht man auch auf dem Umschlag ihres Buches, nämlich das ist Günter Grass, der weltbekannte Blechtrommler schon damals. Der unterbrach für Willy sogar seine literarische Arbeit, machte Wahlkampf, fuhr übers Land im VW-Bus, schrieb und hielt Reden. Was war das für eine Beziehung?
Ja, es ist ja tatsächlich, wie Sie es gerade schon richtig sagen, ein Opfer gewesen. Der hatte eine enorme literarische Karriere. Das war der einzige deutsche Autor von Weltrang in dieser Zeit, dessen Blechtrommel überall gelesen wurde und der danach auch extrem erfolgreich mit weiteren Texten war. Und trotzdem verzichtet er auf diese Arbeit, macht Wahlkampf, lässt sich beschimpfen, lässt sich bedrohen. Und das tut er deswegen, weil auch er in Willy Brandt eine Sehnsuchtsfigur aufbaut. Jemanden, der das gute Deutschland repräsentiert, das nicht vom Nationalsozialismus korrumpiert ist, der eine Idee sozialer Gerechtigkeit vertritt, der eine Aussöhnung mit dem Osten anstrebt. Das alles war für Günter Grass, der ja selber eine außerordentlich komplizierte Biografie hatte und wie wir später erfuhren, als Freiwilliger bei der Waffen-SS gedient hatte, etwas, was ihn antrieb, vielleicht auch um selber so etwas wie tätige Reue zu betreiben, wie er mit einer ambivalenten Formulierung dann später in seiner Autobiografie beim Häuten der Zwiebel sagt.
Schon 1956 hatte Grass ein Büro gegründet, um die Sozialdemokratie zu unterstützen. Und dieses Kontor wurde eigentlich geflutet von Schriftstellern und auch wirklich prominenten Menschen bis hin zu Ingeborg Bachmann. Also er hatte neben Grass war es wirklich eine ganze Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellerinnen, die sich für Brandt engagierten. Könnte man denn sagen, dass das den Erfolg, seinen Erfolg und den der SPD nach 1969 dann auch beflügelt hat?
Ja, es war zumindest eine Kampagne, die sehr breit angelegt war und die auch Medienpersönlichkeiten, Fernsehmoderatoren, Schauspieler einschloss. Das war vielleicht wirkungsvoller als das Engagement der Intellektuellen, aber es spiegelte eben auch wieder, dass das Deutschland, das künstlerisch, kreativ, weltoffen, intellektuell ambitioniert war, diesen Kanzler unterstützte. Und das machte der CDU große Probleme in dieser Zeit, weil ihnen nämlich die Intellektuellen wegliefen und sie keine Unterstützung in diesem Bereich hatte. Und das war zumindest mehr als nur symbolpolitisch wichtig. Das war wichtig auch für die öffentliche Meinungsbildung. In diesen Jahren verschob sich in den öffentlichen rechtlichen Anstalten, den Medien, in Funk und Fernsehen, der Fokus der Politik und schob sich deutlich nach links in ein sozialliberales Spektrum. Und das war für die Union ein riesiges Problem. Also es war eine tatsächlich sehr folgenreiche Kampagnenmobilisierung durch und mit den Intellektuellen, die sich hier vollzog.
Nachfolger Helmut Schmidt hielt es nicht mit Grass, sondern eher mit dem bedächtigen Siegfried Lenz. Auch eine sehr reizvolle Geschichte, aber ich möchte es doch zum nächsten springen, Helmut Kohl. Und hier könnte man süffisant feuilletonistisch sagen, ja, von Günter Grass geht's jetzt zu Ernst Jünger.
Ja, Ernst Jünger war eine Persönlichkeit, mit der sich der Kanzler Kohl gerne schmückte bei Jubiläen, bei öffentlichen Auftritten, aber prägend war er nicht. Es ist fraglich, was Kohl überhaupt von Jünger gelesen hat. Dennoch tut man diesem ja außenpolitisch sehr erfolgreichen Kanzler mit seinen 16 Regierungsjahren Unrecht, wenn man ihn als den Grobian aus der Provinz, die Birne ohne Verstand verspottet, wie das viele Intellektuelle fahrlässig taten. Denn dieser Helmut Kohl, immerhin ja studierter Historiker auch, war ein außerordentlich belesener Mann und der brauchte auch seine Intellektuellen und hatte sie. Beispielsweise Michael Stürmer, der war viel wichtiger als Ernst Jünger. Es war ein Historiker konservativer Provenienz, der die Außenpolitik wesentlich mitgestaltet hat, der auch die Bereiche mitgestaltet hat, auf denen Kohl langfristig sehr erfolgreich war, nämlich die der Erinnerungspolitik im musealen Kontext. Das Deutsche Historische Museum ist auch auf eine Idee von Stürmer zurückzuführen.
Bevor wir zur ersten Frau im Kanzleramt kommen, Herr Alt, müssen wir einen Reflex den Sie auch in Ihrem Buch ausführen, unbedingt ansprechen. Es ist schon ein sehr intellektuelles Männermilieu, in dem sich irgendwie diese 50 Jahre Bundesrepublik vollziehen. Bis auf wenige Ausnahmen von Frauen, Marion Gräfin Dönhoff konnte man nehmen, Margarete Mitscherlich, Alice Schwarzer, Luise Rinser. Das ist schon sehr, sehr männlich dominant gewesen.
Ja. Ne? Ja, und zwar auch länger, als es eigentlich verständlich ist, auch zu einer Zeit, in der Emanzipation der Frauen nicht nur eine Formel war, sind immer noch die männlichen Intellektuellen dominant. Das liegt vielleicht daran, dass eben auch dieser Typus des intervenierenden öffentlichen Intellektuellen von einer gewissen Präpotenz und Anmaßung ist, von einer Hybris und Frauen da reflektierter agieren. Heute haben wir eine öffentliche Diskussion, in der zum Glück die Geschlechterbalance besser ist. Wir haben Autorinnen wie Julie C., oder auch beispielsweise Intellektuelle wie Rahel Yeghi, die in der öffentlichen Debatte eine wichtige Position einnehmen. Aber das war eigentlich bis in die 2000er Jahre hinein männlich dominiert. Und das hat etwas mit dem Habitus zu tun, diesem Habitus des universalistischen Intellektuellen, wie ihn Michel Foucault nennt, der eben anmaßt, sich alles zu wissen, auch wenn er nicht im Detail kompetent ist und der deswegen auch daraus das Recht ableitet, zu intervenieren. Und das scheint ein männliches Verhaltens- und Rollenmodell zu sein.
Und wie hielt es denn nun die erste Frau im Kanzleramt, Angela Merkel? Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zur intellektuell künstlerischen Welt beschreiben?
Also sie hat sich einen Beraterinnenkreis gesucht, der aus erfolgreichen Frauen, Unternehmerinnen, Publizistinnen, beispielsweise Friede Springer, aber auch Alice Schwarzer bestand, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und wo es um den Geist ging, da war die wissenschaftlich sozialisierte Angela Merkel klar orientiert an einem wissenschaftlichen Milieu. Sie hat sich interessiert für Hirnforschung, für Geschichtsschreibung. Sie hat sich durch Wolf Singer oder auch durch Jürgen Osterhammel beraten lassen, durch Historiker, durch Naturwissenschaftler, die sie interessant fand, und davon hat sie nicht viel gesprochen. Das waren vertraute Zirkel, in denen sie im kleinen Kreis sich Anregungen geben ließ, auch zuhören konnte. Das teilte sie mit Willy Brandt, dass sie nicht immer auftrumpfen musste und resonierte eher in dem Sinne, dass sie mitschwang und dass sie Response gab, aber nicht unbedingt die Initiative ergriff. Das haben viele Gesprächsteilnehmer in diesen Kreisen auch immer wieder hervorgehoben. Die Kanzlerin wollte etwas wissen, die fragte nach.
Aber zu Angela Merkels Zeiten änderten sich oder hatten sich schon auch die Diskurse geändert. Also sie sprechen diesen großen Strukturwandel der Öffentlichkeit am Beginn des 21. Jahrhunderts an, der durch das Internet entstanden ist. Ganz andere Kommunikationsmuster, wie sie es nennen. Wie hat sich das ausgewirkt und wirkt sich eigentlich bis in unsere Zeit aus?
Das sind ja eigentlich ganz andere Strukturen des Diskutierens über Politik. Das, was die Linke mal als Utopie ausgegeben hat in den 60er Jahren, dass Produktion und Rezeption enger zusammenwachsen, das ist jetzt in den sozialen Medien Wirklichkeit. Alle dürfen sich beteiligen, alle können schreiben, alle können kommentieren. Es gibt also nicht mehr diese Führungsfiguren, die in der Öffentlichkeit das Privileg genießen, dass sie gefragt werden, dass sie sich äußern dürfen. Äußern darf sich jeder. Es gibt nicht mehr die charismatischen Figuren, sondern es gibt die Schwarmintelligenz mit eigenen, oft auch schwierigen Dynamiken der Reaktion auf bestimmte Meinungen. Es gibt weniger Kompetenz denn je, aber es gibt viel Meinungswille und es gibt auch die Tatsache, dass die Diskussionen schnell sich hochschaukeln und dann aber auch wieder verschwinden von der Bildfläche. Das heißt also, es wird mit großer Dynamik emotionalisiert, aber auch in großem Tempo wieder vergessen. Das ist etwas, was wesentlich sich unterscheidet von den großen Diskussionen der 60er und 70er Jahre.
Herr Alt, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und Ihren Besuch.
Danke Ihnen, Herr Scholl.
Und das neue Buch von Peter André Alt, die Kanzler und die intellektuellen Geschichte einer unbequemen Beziehung, ist im CH Beck Verlag erschienen mit 811 Seiten für 48 Euro.